Jubat. Seine linke Hand hielt die rechte vor der Brust fest. Eine Geste, die sein Markenzeichen geworden war und die häufig imitiert wurde von Epigonen wie von Neidern, und sein Blick glitt über sonnendurchflutete Gärten und blütenstrotzende Rabatten, über glitzernde Seen und paradiesische Spazierwege. Aber er sah nichts, nur die verschwommene, graue Düsternis eines versunkenen Zeitalters. Sein Wagen folgte einem Weg, der sich verspielt zwischen eindrucksvollen Bauwerken aus allen Epochen dahinschlängelte und der sie zum Zentrum des ehemaligen Kaiserpalastes führen würde. Doch vor Jubats Augen stand nur der wuchtige, dunkle Säulenbau, den sie verlassen hatten. Das Archiv des Kaisers. Er hatte es immer vermieden, das uralte Gebäude zu betreten, das Dokumente und Artefakte aus der gesamten Kaiserzeit beherbergte. Vielleicht hätte er es auch heute vermeiden sollen. Aber aus irgendeinem Grund war es ihm unausweichlich erschienen, an der Besprechung teilzunehmen, die dort stattgefunden hatte, auch wenn ihm dieser Grund nicht einmal mehr einfallen wollte. Zuletzt war er regelrecht geflüchtet, hatte zu allem Ja und Jawohl gesagt und war geflüchtet, als müsse er dem Geist des toten Herrschers entkommen. Jubat musste plötzlich schwer und quälend Luft holen, und er bemerkte aus den Augenwinkeln einen besorgten Blick seines Fahrers. Er wollte etwas sagen, um ihn zu beruhigen, aber er wusste nicht was. Er wusste auch kaum noch, worum es überhaupt gegangen war in dem Gespräch. So sehr musste er ankämpfen gegen Wogen der Erinnerung, die ihn zu überspülen drohten. Der Erinnerung an eine Vergangenheit, die sein Leben bestimmte. Berenko Keba Jubat. Sein eigener Name kam ihm längst vor wie der eines anderen Mannes. So oft hatte er ihn in Ansprachen gehört und in Geschichtsbüchern gelesen. Jubat, der Befreier, Jubat, der Bezwinger des Tyrannen, Jubat, der Mann, der den Kaiser getötet hatte. Seit dem Ende des Kaiserreiches führte er selber das Leben eines Herrschers. Er saß im Rat der Rebellen, sprach vor dem Parlament, und wo immer er ging und was immer er sagte, stets spürte er ehrfürchtige Blicke und ehrerbietige Zuneigung. Da man auf ihn hörte, hatte er maßgeblich daran mitwirken können, die Region Tempisch-Kutaran in die Selbstständigkeit zu entlassen. Und auch die Befriedung der Provinz Bakion war wenigstens zum Teil sein Werk gewesen. Aber nicht diese Leistungen waren es, an die sich spätere Generationen erinnern würden. Erinnern würde man sich an ihn für alle Zeiten als den Mann, der den tödlichen Hieb gegen den Despoten geführt hatte. Einer plötzlichen Eingebung folgend, ließ er den Fahrer den Wagen anhalten. »Ich werde ein Stück zu Fuß gehen«, sagte er, und fügte, als er den besorgten Blick des Mannes bemerkte, hinzu: »Ich bin nicht so alt, wie ich aussehe. Das sollten Sie doch wissen.« 54 war er, aber er wurde nicht selten auf 70 geschätzt. Und als er ausstieg, fühlte er sich fast auch so. Er blieb stehen und wartete, bis der Wagen außer Sicht war. Dann atmete er tief durch und sah sich um. Er war allein. Allein in einem kleinen Garten, der umstanden war von blaugrünen, zart gefiederten Büschen mit dunkelroten Knospen. Irgendwo sang ein Vogel ein einsames Lied, eine immer gleiche Folge von Tönen. Es klang, als übe er emsig. Jubat schloss die Augen, lauschte dem Vogelgesang, der ihn eher an Flötenspiel erinnerte, als an die Vögel seiner Heimat, und genoss die Wärme der Sonne auf seinem Gesicht. »Köstlich«, dachte er, »einfach nur hier zu stehen, irgendwo, und ganz unwichtig zu sein. Von niemandem beobachtet zu werden, einfach nur zu leben.« Als er die Augen wieder öffnete, stand zu seiner Überraschung ein kleiner Junge vor ihm und starrte ihn an. Er hatte ihn nicht kommen hören. »Du bist Jubat, stimmt's?« sagte der Junge. Jubat nickte. »Ja.« Hast du gerade über ein schwieriges Problem nachgedacht? Wollte das Kind wissen. Darum habe ich dich nämlich nicht gestört. Das war sehr freundlich von dir, meinte Hubert lächelnd. Aber ich habe über nichts Besonderes nachgedacht. Ich habe nur dem Vogel zugehört. Der Junge machte große Augen. Ehrlich? Ehrlich, versicherte Hubert. Er betrachtete den kleinen Jungen, der sich unruhig in den Hüften wiegte und sichtlich etwas auf dem Herzen hatte. Schließlich platzte es aus ihm heraus. »Ich möchte dich etwas Wichtiges fragen.« »So?« machte Hubert unwillkürlich. »Dann frage.« »Stimmt es, dass du den bösen Kaiser getötet hast?« »Ja, das stimmt. Aber das ist lange her.« »Und er war wirklich richtig tot? Hast du genau nachgesehen?« »Ich habe ganz genau nachgesehen«, versicherte Hubert so ernst, wie es ihm möglich war. Er hatte Mühe, ein Lachen zu verbeißen. Der Kaiser war wirklich tot. Der Junge wirkte plötzlich sehr bekümmert. »Mein Vater sagt, dass das alles nicht wahr ist. Er sagt, dass der Kaiser noch lebt und dass er nur seinen Körper aufgegeben hat, um in den Sternen und Planeten weiterzuleben. Er hat jede Menge Bilder vom Kaiser in seinem Zimmer und er sagt, dass du ein Schwindler bist. Stimmt das? Bist du ein Schwindler?« Ein wohlbekannter Schmerz durchfuhr Hubert. Vergangenheit. Sie würde ihn niemals loslassen. »Sieh mal«, erklärte er behutsam, »als dein Vater selber ein Kind war, so wie du heute, da herrschte der Kaiser noch. Und dein Vater musste wie alle Kinder in eine Priesterschule gehen. Dort haben ihm die Priester wehgetan und ihm ganz, ganz schreckliche Angst eingejagt. Angst, dass er jemals etwas tun könnte, was dem Kaiser nicht gefallen würde. Und diese Angst hat ihn sein Leben lang nicht mehr verlassen. Er hat heute noch Angst. Deshalb sagt er solche Dinge. Kannst du das verstehen?« Das war fast zu viel verlangt von einem Kind, das vielleicht 4 oder 5 Jahre alt sein mochte und das sich doch schon den Kopf über solche Dinge zerbrechen musste, weil es seinen Vater liebte. In dem kleinen Gesicht arbeitete es eine Weile ganz fürchterlich, während der Junge versuchte, zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Doch plötzlich war alles Grübeln wie weggefegt, und er strahlte. »Ich glaube nicht, dass du ein Schwindler bist.« »Danke«, meinte Hubert trocken. »Außerdem«, fuhr der Bub fröhlich fort, »hätte dich der Kaiser ja bestimmt streng bestraft, wenn er noch leben würde.« Damit hüpfte er davon, erleichtert und energiegeladen. Hubert sah ihm nach, einigermaßen verblüfft über diese kindliche Einsicht. »Ja«, murmelte er schließlich, »das ist logisch gedacht.« Als Hubert seine Wohnung betrat, saß ein Mann am Tisch, ruhig, als warte er dort schon geraume Zeit. Neben seiner Hand, die auf der Tischplatte ruhte, stand ein kleiner dunkler Koffer. Hubert hielt einen Moment inne, dann schloss er die Tür bedächtig. »Ist es wieder soweit?« »Ja«, sagte der Mann. Hubert nickte. Dann machte er sich daran, alle Läden an den Fenstern zu schließen. Draußen brach bereits die Dämmerung an, und ein paar der 7 Monde standen am dunklen Himmel wie auf schwarzen Samt gebettet. Von einem seiner Fenster hatte Hubert einen guten Blick auf die große Kuppel, die das Zentrum des Palastes bildete. Sie beherbergte die prunkvollen ehemaligen Privatgemächer des Kaisers, die heute unter Verschluss standen und nur von Wissenschaftlern mit Sondergenehmigung betreten werden durften. Vor Jahren hatte es jedoch unglaublicherweise Stimmen gegeben, die gewollt hatten, dass er, Hubert, dort einzog, was er selbstverständlich sofort abgelehnt hatte. »Hat dich jemand kommen sehen?« »Ich glaube nicht.« »Bist du dir nicht sicher?« Der Mann am Tisch lachte leise. »Doch. Aber das Gerücht, dass du irgendeine schwere Krankheit hast, wird sich nicht mehr aus der Welt schaffen lassen.« Hubert schloss die letzte Lade, machte Licht und setzte sich ebenfalls an den Tisch. Wir sprechen von einem der wichtigsten Staatsgeheimnisse, erklärte er ernst. Nicht einmal der Rat darf davon erfahren. Ja. Der Mann öffnete den kleinen Koffer, nahm eine Spritze heraus und begann, eine hellblaue Flüssigkeit aufzuziehen. Aber wie lange wirst du das noch durchhalten? So lange wie möglich. Er weigerte sich, deswegen abergläubisch zu werden. Es war Zufall, nichts weiter. Den Virus musste er schon in jungen Jahren irgendwo eingefangen haben, wahrscheinlich sogar bei seiner ersten Reise im Auftrag des Rebellenrates, die ihn nach Jemba geführt hatte. Und dann hatte die Krankheit in ihm geruht, viele lange Jahre ohne die geringsten Symptome. Die Flüssigkeit in der Spritze wurde langsam dunkler. Sobald sie einen bestimmten dunklen, fast schwarzen Farbton erreicht haben würde, musste sie injiziert werden. Es würde höllisch brennen, stundenlang. Aber es würde den Fortschritt der Krankheit hemmen. Jubat begann, sein Hemd auszuziehen. Ödfraß. So nannte man die Krankheit auf Jemba. Behutsam löste Jubat die Manschette, die gesunde Haut vortäuschte. Darunter kam die Haut eines uralten Mannes zum Vorschein. Faltig und rissig und welk fiel sie über harte, eingeschrumpfte Muskelstränge, die kaum dicker waren als ein kleiner Finger. Plötzlich musste er wieder an das Archiv denken und an den kleinen Jungen. Und an früher, an eine lange, lange zurückliegende Zeit, als der Kaiser noch gelebt und ihn, Jubat, den Rebellen, in seiner Gewalt gehabt hatte. Es musste ein Geheimnis bleiben. Niemand durfte erfahren, dass der rechte Arm des Berenko Keba Jubat verdorrte. Der Arm, mit dem er den Kaiser getötet hatte.